Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Lesen, eine Tätigkeit, bei der man eher drinnen ist, ruhig ist, den Kopf braucht. Geht das zusammen? Darüber werden wir in der nächsten Stunde hier sprechen. Und vor allem können Sie ganz viele und könnt ihr ganz viele Lesetipps für Fußballfans mitnehmen. Und zwar vom Alter, ich würde sagen, 6 Jahre bis 20 ungefähr. Denn wir stellen euch und Ihnen hier die Shortlist des Lesekickers vor, eines Preises für Fußballbücher. Und dazu gleich mehr. Mein Name ist Inge Kutter, ich bin die Chefredakteurin von Zeit Leo, von dem Kindermagazin der Zeit. Das erscheint alle 6 Wochen und wir verbinden Lesen und Fußball ganz konkret. Bei uns gibt es jedes Mal eine Rubrik, die heißt Am Ball, und da erzählt ein Fußballstar aus seinem Leben. Bei mir sind 3 Gäste, die sich sowohl mit Lesen als auch mit Fußball auskennen. Ganz links von mir ist eine Frau, die seit 2010 daran arbeitet, Fußball und Lesen zusammenzubringen und dadurch auch Kinder, die sonst vielleicht nicht so viele Berührungen mit Büchern haben, ans Lesen heranzuführen. Sie leitet die gemeinnützige Gesellschaft LitCam, das ist kurz für Literacy Campaign, Leseförderungskampagne. Und was sie genau sie dort macht, werden wir nachher gleich noch selbst von ihr erfahren. Begrüßen Sie mit mir Karin Plötz.
Hallo.
Genau, der Mann neben ihr ist seit 2010 beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels und leitet dort seit 2016 im Speziellen den Bereich Leseförderung. Dort organisiert er mit seinem Team unter anderem den deutschlandweiten Vorlesewettbewerb, an dem vielleicht der ein oder andere hier auch schon teilgenommen hat. In seinem Einsatz für die Leseförderung unterstützt er auch die LitCam. Und darüber werden wir auch gleich noch sprechen. Herzlich willkommen, Kaspar Pflaum. Ja, und der Mann neben mir bündelt seine zahlreichen Aktivitäten in der Medienproduktionsfirma Feinherb Medien. Und seine Aktivitäten haben auch eine starke Fußballaffinität. Zum Beispiel ist er der Regisseur des Stadion-TV von Hannover 96 und er hat auch ein Fußballbuch geschrieben. Auch darüber werden wir gleich noch sprechen. Herzlich willkommen, Jonas Kosinowski. Karin Plötz, die LitCam, setzt sich dafür ein, Kinder ans Lesen heranzuführen und ihnen beim Lesen lernen zu helfen. Wie macht ihr das konkret?
Wir haben einmal das Projekt Fußball trifft Kultur, wo Kinder aus förderungswidrigen Haushalten 2-mal die Woche Fußballtraining und danach Förderunterricht bekommen und monatlich kulturelle Events. Dazu gehören dann auch Lesungen und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass eben Fußballbücher gerade bei den Kindern, die nicht so gerne lesen, doch sehr gut ankommen. Wir hatten zum Beispiel einen Fall, wo ich einen Artikel von Ronaldo dabei hatte bei Drittviertklässlern, die wirklich nicht gerade sehr lesebegierig waren, und sie haben sich wirklich durch den Text gequält von Anfang bis zum Ende. Sie wollten es unbedingt lesen. Also man kann die Kinder wirklich mit Fußballthemen motivieren.
Und deswegen vergibt die LitCam auch in diesem Jahr zum 3. Mal schon einen Preis für Fußballbücher. Es ist der sogenannte Lesekicker, der Preis für das beste Fußballbuch der letzten 2 Jahre. Ihr habt den Preis 2014 ins Leben gerufen. Warum eigentlich?
Ja, weil wir festgestellt haben, wie ich schon eben sagte, dass Fußball schon die Kinder zum Lesen motiviert, gerade Jungen. Und das Zweite war eben, dass es auch für die Verlage vielleicht ganz schön ist, dass mal die Fußballbücher bewertet werden. Und wir wollten sie natürlich auch motivieren, auch vielleicht auch noch ein bisschen anspruchsvollere Fußball-Kinderbücher zu schreiben.
Gibt es denn überhaupt so viele Fußball-Kinderbücher pro Jahr?
Es ist so ungefähr, ja, wir hatten jetzt bei der Ausschreibung mit 30 relativ neue Fußball-Kinderbücher und Jugendbücher, und das ist so der Schnitt, also dass man sagt so, sagen wir mal 20, 30 Fußball-Kinderbücher.
Ihr habt die wahrscheinlich alle schon gelesen. Wie geht es denn dann weiter mit der Preisvergabe? Wir sind ja heute hier, um uns die Shortlist anzusehen. Wie funktioniert das, bis das beste Buch gekürt ist?
Ja, wir haben jetzt erstmalig ja auch Kindern, die Kinderjury dabei. Das heißt, wir haben 100 Schulklassen, die Shortlist-Titel auch bewerten. Entweder suchen sie sich die Kinderbuch-Shortlist aus oder die Jugendbuch-Shortlist. Und dann werden diese Kinder ihre Bewertung abgeben. Sie werden dann je Klasse. Und diese Bewertung der Kinder wird zu 50% gerechnet neben der Jury, die ja auch schon seit 2 Jahren mit dabei ist.
Genau, und es gibt noch eine erwachsene Jury. Aus wie vielen Leuten besteht die?
Das sind 9 Leute.
9 Leute, und die müssen alle insgesamt 10 Bücher lesen dieses Jahr, denn es gibt sowohl einen Preis für das beste Fußball-Kinderbuch als auch einen Preis für das beste Fußball-Jugendbuch. Und die Jury hat ein ganz besonders prominentes Mitglied, nämlich Manuel Neuer. Wie haben Sie den denn gewonnen?
Manuel Neuer ist eigentlich einer unserer Fußball trifft Kultur Unterstützer. Der hat mit seiner Manuel Neuer Kids Foundation 2012 oder 2013 ein Charity-Spiel gemacht gegen Dirk Nowitzki, und seitdem fördert er ein Projekt in Gelsenkirchen, und er hat sich sofort bereit erklärt, eben als Testimonial hier auch damit mitzusein und auch als Jurymitglied, und liest die Bücher auch wirklich selber.
Das ist toll. Und es liest nicht nur Manuel Neuer, es lesen ja dieses Jahr, wie Sie sagten, auch, wie du sagtest, auch Kinder mit. Ihr habt Schulklassen aufgerufen. Wie funktioniert das da genau?
Also wir hatten gemeinsam mit dem Börsenverein verschiedenste Schulklassen angeschrieben, ob sie mitmachen möchten. Und wir haben eine riesige Resonanz. Wir hatten mit 100 gerechnet, haben aber 400 Bewerbungen bekommen, konnten dann 100 nur auswählen, die mitmachen, weil wir denen jeweils ein Klassenset zur Verfügung stellen, also 5 Bücher von der Shortlist-Titel. Und diejenigen, die aber sich selber die Bücher noch besorgen können, können auch noch mitmachen. Also jetzt sind noch 30 dazugekommen. Also mittlerweile sind es mindestens 130 Schulen, die mitmachen.
Wie fandst du denn die Buchauswahl so in diesem Jahr?
Schon, eigentlich muss ich sagen, besser als in den Vorjahren. Mir hat sie schon besser gefallen.
Also würdest du sagen, im WM-Jahr gibt es besonders gute Fußballbücher? Ist es das?
Ja, und ich würde auch sagen, dass sich die Entwicklung so hinbewegt, dass doch die, es werden mehr und bessere geschrieben.
Kaspar, ihr seid mit dem Börsenverein zum ersten Mal Kooperationspartner des Lesekickers. Warum unterstützt ihr dieses Projekt?
Also zum einen haben wir letztes Jahr schon eine gute gemeinsame Aktion gehabt mit der Litcam. Sie hieß Bücher sagen willkommen. Da haben wir geflüchteten Kindern haben wir Unterstützung gegeben, indem wir Leseecken deutschlandweit eingerichtet hat. Und das war sozusagen ein guter Auftakt für die Kooperation. Wir vom Börsenverein wollten einfach auch in der Leseförderung ein bisschen breiter aufgestellt sein. Wir haben die angesprochenen Projekte Vorlesewettbewerb, aber auch den Welttag des Buches. Und da wollten wir einfach weitere, größere Projekte auch unterstützen und auch anderen kleineren Projekten mehr Gewicht geben. Und dazu kommt noch, dass ich irgendwie selbst ein riesiger Fußballfan bin, und da habe ich mich berufen gefühlt.
Du hast ja auch dann geholfen, wie du sagst, den Lesekicker größer zu machen, hast den Buchhandel noch mehr ins Boot geholt. Wie hilft der dieses Jahr besonders mit?
Ja, also wir wollten halt die Möglichkeiten des Börsenvereins nutzen, einfach dem Preis ein größeres Gewicht zu geben, eine größere Reichweite. Das haben wir einmal, wie angesprochen, schon gemacht, indem wir die Schulen auch angesprochen haben, also die mit uns beim Vorlesewettbewerb in großer Zahl schon zusammenarbeiten. Darüber haben wir auch diese großen Zahlen an interessierten Schulklassen gewonnen. Dann unterstützen wir es auch mit einer ausgiebigen Pressearbeit, aber vor allem eben auch wollen wir den Buchhandel, das sind ja unsere Mitglieder beim Börsenverein, einbeziehen, indem wir eben Materialien zur Verfügung stellen, dass die Bücher oder das Plakat, auch die Shortlist im Handel präsentiert werden kann. Auch gerade im Fußballjahr gibt es dann halt schon extra mal Fußballtische und besondere Präsentationsflächen, und dazu loben wir eben auch einen Schaufensterwettbewerb aus, die Buchhandlung gewinnt, die das tollste, die tollste Aufmachung hat zu dem Thema eben, und die gewinnt dann eben auch eine Lesung.
Durch den Vorlesewettbewerb seid ihr es ja gewöhnt, dass viele Schulklassen mitmachen, aber hat dich in dem Fall jetzt der Zuspruch überrascht?
Ja, natürlich, weil wir haben zum ersten Mal einfach auf ein anderes Projekt auch hingewiesen, und also wir waren total überwältigt. In Stundentakt kamen die Nachfragen rein, und irgendwie hat das total den Nerv getroffen, und ja, die Klassen haben irgendwie nur darauf gewartet. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch warum wir das auch gemacht haben. Uns gehen so ein bisschen die Jungs ab, gerade im Alter ab 12, 13. Da sind ganz viele andere Themen, die plötzlich interessanter werden. Und ich glaube, der Nerv war einfach dieser, dass da gerade ein Thema ist, wo man auch mit einem interessanten Thema, was die Jungs interessiert, einfach auch beim Lesen halten kann. Also da ein bisschen Lesemotivation wecken kann.
Liest du selbst auch Fußballbücher?
Ja, nicht nur, auch eher erwachsene Fußballbücher, aber ja, ich habe auch, auch einen Lieblingsautor und den, da lese ich eigentlich jedes Buch von ihm. Ja.
Wer ist das?
Ronald Reng.
Jonas, du hast den letzten Lesekicker gewonnen. Das war 2016 für dein Sachbuch Was ist was Fußball? Wie hast du das erlebt und welche Aufmerksamkeit hat dir vielleicht der Preis auch gebracht?
Das ist natürlich vor allen Dingen schön, wenn man ausgezeichnet wird für das, was man gemacht hat. Und gerade, das habe ich im letzten Jahr auch schon gesagt, was natürlich besonders schön ist, ist, dass in der Jury und damit auch für die Vergabe wichtig waren die, für die ich das gemacht habe. Also unabhängig davon, dass ich natürlich auch gerne selber für mich geschrieben habe. Aber dass einfach viele Kinder und Jugendliche an der Entscheidung beteiligt sind. Und das ist natürlich super schön zu merken, das gefällt denen auch. Und ja, Fußball ist ein Ergebnissport. Es ist schön, wenn man schön spielt. Es ist auch schön, wenn man überhaupt spielt. Aber am Ende zählen die Titel, ne? Insofern war das schon mal wichtig.
Du liest auch sehr viel in Schulklassen aus deinem Buch. Ist dir da in letzter Zeit was passiert beim Lesen, was dich besonders beeindruckt hat?
Naja, ich glaube, also was speziell herausheben ist eher schwierig. Würde ich jetzt so nicht sagen. Was immer toll ist, ist zu merken, dass genau dann auch vielleicht in so einem Umfeld, wo man die Befürchtung hat, die Jungs gehen einem ab oder die Kinder an sich haben nicht mehr so viel Lust, sich mit Lesen zu beschäftigen oder sind auch zum Beispiel nicht mehr gewillt oder in der Lage, sich länger zu konzentrieren. Ist das immer ein ganz ein schönes Erlebnis, wenn man merkt, okay, jetzt haben wir hier gerade 1,5 Stunden, mehr oder weniger, natürlich auch immer mal mit kleinen Breaks, aber intensiv irgendwie gemeinsam an so einem Thema gearbeitet, was einfach beim Fußball ist das ein super dankbares Thema, weil das natürlich sehr, sehr viele Kids interessiert. Aber das ist dann immer, also das ist das, was mir dann so hängen bleibt, was einfach sehr schön ist, wenn man merkt, da ja, hört sich jetzt hochtrabend an, aber da kommt was zurück, weil man einfach mitbekommt, okay, man hat jetzt hier irgendwie gemeinsam so ein bisschen was erarbeitet, hat vielleicht neue Denkanstöße gegeben, was so diese ganze Maschinerie des Fußballs zum Beispiel auch betrifft. Ja, merkt einfach, dass da so ein bisschen was zumindest für einen kurzen Zeitraum mal mindestens für 2 Halbzeiten Klick gemacht hat.
Du bekommst was zurück und du bekommst ja dadurch auch so ein unmittelbares Feedback auf dein Buch. Was würdest du sagen, muss ein gutes Fußballbuch für Kinder haben, damit es fasziniert?
Naja, also wenn es wie in meinem Fall ein Sachbuch ist, was sich an Fakten orientiert, dann ist das schon mal schlecht, wenn man nach so einer Lesung rausgeht und hat dann von 3 Sechsklässern 5 Fehler im eigenen Buch aufgezeigt bekommen.
Oh, ist schon passiert? Nee.
Naja, 5 waren es vielleicht nicht, aber nicht weiter verraten. Es gibt halt jetzt eine Neuauflage, da ist das alles wieder bereinigt. Naja, also ich finde es immer ein bisschen, wenn man sich, gerade wenn man für dieses Thema brennt, auch für Fußball und wenn man das spannend findet, dann ist es für mich immer schwierig, sich auf was Fiktionales einzulassen, was komplett von der Realität getrennt ist. Aber wenn das gelingt, dass man da nicht mehr drüber nachdenkt, dass es sich irgendwie komisch anhört, dass hier gerade FC Blau gegen SC Weiß spielt, sondern man hat das Gefühl, okay, das passt alles zusammen und das gehört auch, also da hat jemand mit einer ähnlichen Fußballleidenschaft irgendwie geschrieben, dann ist das natürlich total klasse. Und wenn einem das Buch dann mit ins Stadion nimmt oder mit auf den Bolzplatz um die Ecke, dann ist das natürlich total toll.
Wir haben gerade gehört, bei diesem Leserkicker entscheiden zum ersten Mal Kinder mit. Glaubst du, dass das am Urteil über die Bücher was verändern wird? Meinst du, dass Kinder andere Bücher gut finden als Erwachsene?
Naja, sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall dann nochmal eine gute Kontrolle, ob man das jetzt nicht nur für Vater, Mutter, Tante, Onkel geschrieben hat, die denken, das ist ein gutes Geschenk zu Ostern, oder ob das tatsächlich vielleicht auch bei denen ankommt, für die es gedacht ist. Und dafür ist das, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Geschichte und echt immer ein super Feedback und wichtiges Feedback.
Wir werden uns jetzt gleich die Shortlist ansehen. Es sind, wie ich gesagt habe, 10 Bücher. Es sind 5 Kinderbücher, es sind 5 Jugendbücher und es ist eine Mischung aus Sachbüchern und Romanen, einfach weil das so die ganze Bandbreite der Fußballbücher auch in diesen Jahren abdeckt. Je ein Kinderbuch und ein Jugendbuch werden am Ende den Preis bekommen. Der wird am 4. Juni im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund verliehen. Das Schöne an der Shortlist aber, finde ich, ist, egal welches Buch am Ende gewinnt, wer gerne liest, braucht sowieso mehr als ein Buch. Insofern sind das insgesamt ganz tolle Buchtipps, finde ich. Und wer möchte, kann sich einfach auch das herauspicken, was für ihn selber am interessantesten aussieht. Das heißt, ich hoffe, es sind ganz viele Lesetipps für euch und für Sie dabei. Das erste Buch hier gleich vorne ist Die Fußballschule. Es ist ein Buch, das kommt aus dem Verlag Die Werkstatt, aus dem kommen gleich zwei der Bücher. Warum? Es ist tatsächlich ein Fußballbuchverlag. Ich glaube, du kennst den ein bisschen besser, Karin. Kannst du was über den Verlag erzählen?
Also es ist der Werkstattverlag und der ist eigentlich schon seit, sagen wir mal, ja, sehr, sehr langer Zeit ein Fußballspezialist, schreibt super tolle, verlegt super tolle Fußballbücher. Da waren auch jetzt der letzte Preis für das beste Fußballbuch für Erwachsene jetzt, war auch vom Werkstattverlag, die Schönbiografie. Und er hat jetzt, ich glaube, er hat noch nicht so viel Kinderbücher gemacht, aber jetzt diesmal eben zwei, die wirklich sehr ansprechend sind, die er eben herausgegeben hat. Das ist jetzt eins, Fußballschule ist eben aus dem Englischen übersetzt, aber ist wirklich ein sehr gelungenes Buch und ich denke, es wird den Kindern viel Spaß machen.
Ja, vielleicht auch gerade deswegen, weil die Engländer schon einen ziemlich guten Humor haben und der zieht sich auch durch das Buch durch. Es ist von zwei Männern geschrieben bzw. gezeichnet. Alex Bellos ist der Autor, Ben Littleton ist der Illustrator. Das heißt, das Buch arbeitet auch mit ganz vielen Bildern. Wer Gregs Tagebuch kennt, kann sich vorstellen, so ähnlich funktioniert auch dieses Buch. Das heißt, es ist auch ein Buch für Kinder, die vielleicht gerne auch ein bisschen weniger lesen möchten und auch Spaß dran haben, sich witzige Bilder anzusehen. Das Buch funktioniert tatsächlich wie eine Fußballschule. Man bekommt am Anfang eine Art Stundenplan mit verschiedenen Fächern wie Biologie, Mathe, Geschichte. Aber es handelt sich dabei natürlich um Fußballbiologie und Fußballmathe und Fußballgeschichte. Die einzelnen Fächer sind dann die Kapitel und man lernt sehr viele interessante Dinge über Fußball und zwar Dinge, über die man selbst womöglich nicht nachgedacht hätte. Zum Beispiel, dass Fußballer vor einem Match nie Cheeseburger mit extra Pommes und Donuts zum Nachtisch vorgesetzt bekommen, sondern eher Hühnchen mit gekochten Kartoffeln. Warum das so ist? Letzteres enthält Energie, während Fett schwer im Magen liegt, damit kann man nicht gut laufen. Oder man lernt Begriffe kennen und man lernt auch einiges über Tiere, nämlich über die Maskottchen der einzelnen Vereine. Es ist ein sehr, sehr witziges Buch. Was hat dir besonders gut dran gefallen, Karin?
Ja, eben, dass es so wirklich originell ist und auf originelle Weise Fußball mit, ja, sagen, normalen Gewohnheiten verbindet, die dann hinterfragt werden. Ja, sie fangen damit an, wann gehen eigentlich die Fußballer auf Toilette, so ungefähr, ne? Also, und ich denke, das ist was, was die Kinder dann schon mit anspricht.
Das ist immer eine große Frage bei Kindern. Das zweite Buch ist ein völlig, völlig anderes Buch. Es heißt Storm oder die Erfindung des Fußballs. Es ist von Jan Birk. Es ist im Carlsen Verlag erschienen. Das ist kein Fußballverlag, aber dafür ein starker Kinder- und Jugendbuchverlag. Deswegen sind auch von diesem Verlag mehrere Bücher auf der Liste gelandet. Jan Birk ist ein deutscher Illustrator. Er hat dieses Buch selbst geschrieben und selbst gezeichnet. Und er tut so, als basiere dieses Buch auf einem alten Buch, das er selbst gefunden hat. Es ist ein sehr lustiges Buch. Es hat jetzt erstmal noch wenig mit dem Fußball zu tun, wie wir ihn heute kennen. Denn Storm hat vor ungefähr über 1000 Jahren gelebt, und zwar dort, wo heute England ist. Und er hat so als Kind schon mal so ein Spiel erfunden, bei dem hat er immer eine Nuss in die Wellen gekickt und die Wellen spülen diese Nuss wieder zurück. Und seine Eltern stecken ihn dann aber erstmal in ein Kloster, damit er eben nicht nur diese nutzlosen Dinge tut. Das macht Storm aber keinen Spaß. Deswegen flieht er. Er flieht durch das Plumpsklo des Klosters mit einer Arschbombe mitten ins Meer, schwimmt eine Zeit auf diesem Meer herum und gerät dann auf ein Wikingerschiff. Und die Wikinger nehmen ihn mit in ihre Heimat. Und dort erlebt er noch eine Menge weiterer Abenteuer. Entscheidend bei der ganzen Geschichte ist, die Wikinger haben eine eigene Art, ihre Probleme zu lösen, die Zwietracht zwischen unterschiedlichen Stämmen, nämlich sie machen das mit Raufereien. Es gibt auch so eine Art Tore, es gibt auch so eine Art Tribünen, aber es wird entsetzlich gerauft und Storm ist derjenige, der das ändert und daraus ein Fußballspiel macht. Ich glaube, du mochtest dieses Buch sehr gerne, Kaspar. Warum?
Ja, weil ich endlich mal erfahren habe, wer wirklich den Fußball erfunden hat. Das war ja immer noch nicht ganz klar. Nee, aber es ist wirklich ganz wunderbar illustriert und das wird halt eben erst über Umwege eine Fußballgeschichte. Davor ist es ein ganz tolles Abenteuer und als Kind hätte ich das Buch, glaube ich, geliebt und ja, deshalb hat mir das sehr gefallen.
Das dritte Buch auf unserer Liste stammt aus der Reihe Die drei Fragezeichen Kids und hat den Titel Der Fußballroboter. Es ist von Ulf Blank und ist im Kosmos Verlag erschienen. Ich denke, die drei Fragezeichen kennen wahrscheinlich alle, Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews, die drei Detektive aus Rocky Beach, und die erleben in diesem Buch eine Art Abenteuer mit einem Fußballroboter. Sie lernen nämlich den Professor Elton Mascata kennen, der einen Fußballroboter namens Robbie Ronaldo gebaut hat und der ihn bei der Meisterschaft der Fußballroboter antreten lassen möchte. Und das ist keine geringe Meisterschaft, denn es geht um ein Preisgeld von 10.000 Euro. In dieser Meisterschaft gibt es natürlich einen Erzrivalen für Robbie Ronaldo und es passieren so ganz merkwürdige Dinge. Irgendwie scheint jemand was mit Robbie Ronaldo machen zu wollen oder ihn klauen zu wollen, dran rumschrauben zu wollen, man weiß nicht genau, aber das Schloss des LKW, in dem sich der Roboter befindet, ist irgendwann zerkratzt, irgendjemand muss da dran gewesen sein, es scheint eine ganz heiße Spur zu sein und die drei Fragezeichen klemmen sich natürlich dahinter. Kaspar, magst du ein bisschen aus diesem Buch vorlesen, damit wir einen kleinen Eindruck bekommen, was darin passiert?
Ja, da erwischst du mich jetzt total auf dem falschen Fuß. Ich kann mich eigentlich nur blamieren, als Leiter des Vorlesewettbewerbs hier ordentlich vorzulesen, aber ich versuch's. Es waren Männer und Frauen, jüngere und ältere und ganze Teams dabei. Einige hatten ihre Fußballroboter mitgebracht. Justus grinste. Nun seht euch das an. Diese Apparate könnten auch von Onkel Titus stammen. Man sieht deutlich, aus welchen Schrottteilen sie zusammengebaut wurden. Alte Staubsauger, Rasenmäher, Rollstühle, Elektroroller und Kreissägen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Dinger Fußball spielen können. Der Professor zeigte auf die verschlossenen Zelte auf der anderen Seite des Platzes. Unterschätze die Gegner nicht. Die richtigen Konkurrenten bleiben noch im Verborgenen. In dem Moment entdeckte Peter in der Schlange zur Anmeldung einen alten Bekannten. Oh nein, auch der ist dabei, Skinny Norris. Wer ist Skinny Norris? Fragte Elton Mascata. Der ist sowas wie unser Erzrivale, klärte ihn Peter auf. Überall, wo der auftaucht, gibt es Ärger. Und wie es aussieht, hat er sein altes Mofa zu einem Fußballroboter umgebaut. Justus betrachtete die Apparatur genauer. Das Mofa macht mir keine Sorgen, aber das, was Skinny überall an den Seiten angeschraubt hat. Aus dem Mofa ragten überall spitze Metallteile heraus. Auch einige Sägeblätter waren dabei. Peter verzog sein Gesicht. Das in der Mitte sieht mir aus wie ein Flammenwerfer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Skinnys Roboter sehr fair spielen wird. Ihr Erzrivale hatte die drei Fragezeichen nun auch erkannt. Ach, sieh an, die drei kleinen Schweinchen vom Schrottplatz. Sagt bloß, ihr wollt euch auch anmelden? Bob versuchte besonders cool auszusehen. Du sagst es, Skinny. Und wenn du schlau bist, schiebst du deinen Blechhaufen da lieber direkt auf den Schrottplatz, denn da gehört er hin. Skinny Norris' Gesicht rief rot an. Doch bevor er etwas erwidern konnte, war er an der Reihe bei der Anmeldung. Wir sprechen uns noch, Brille. Spätestens dann, wenn ich die 10.000 Dollar eingesammelt habe.
Also eine sehr spannende Mischung aus Technik, Fußball, Kriminalabenteuer. Es ist alles in dem Buch drin, was Spaß macht. Das ist auch eins der Bücher, ich würde sagen, alle, die wir jetzt gerade gehört haben, sind so etwa ab 7 Jahren gut geeignet. Dann haben wir ein Buch, das ist eher eine Art Bilderbuch. Ich habe aber Karin erzählte vorhin gerade, dass eine 6. Klasse ganz begeistert davon gewesen ist. Man kann nur ahnen, weshalb vielleicht, denn Mario Götze hat für dieses Buch Pate gestanden. Das Buch heißt Marios großer Traum. Mario Götze selbst sagt im Vorwort, es sei nicht autobiografisch, handelt aber von einem kleinen Jungen, der davon träumt, Fußballprofi zu werden. Mario schießt beim Training allein im Garten einen Ball durch die Fensterscheibe in ein Wohnzimmer. Und dadurch Man geht ja davon aus, man kriegt dann erstmal furchtbar geschimpft und muss sich dann mit seinem Ball trollen. Was Mario passiert, ist was anderes. Mario lernt dadurch einen alten Mann kennen, der viel von Fußball versteht. Und dieser Mann hilft ihm nicht nur beim Training, sondern er bringt ihm auch bei, was Fußball bedeutet. Und davon liest Jonas jetzt ein bisschen was.
Ja, gerne. Also Mario steht vor seinem ersten Spiel oder einem sehr wichtigen Spiel. Am nächsten Sonntag war es endlich soweit, das große Derby gegen den FC Harding begann. Am Spielfeldrand entdeckten die Jungs ein paar Herren mit Handys und Notizblöcken. Bestimmt waren das die Talentscouts. Die Luft knisterte vor Spannung. Unmittelbar nach dem Anpfiff begann ein offener Schlagabtausch zwischen beiden Teams. Das Spiel ging hin und her. Mario spielte großartig. Er kontrollierte gekonnt den Ball, spielte kluge Pässe und unterbrach immer wieder die gegnerischen Angriffe. Es war das Spiel seines Lebens. Zweimal ging Marios Mannschaft in Führung, aber zweimal glich der FC Harding aus. Tarek und Ahmed waren wie erwartet superschnell und kamen immer wieder gefährlich vors Tor. Schon nach der ersten Halbzeit waren die Jungs fix und fertig. In der Kabine schwor Marios Trainer das Team nochmal ein. Wir müssen das Ding gewinnen, es geht um alles, es geht um die Meisterschaft. Wenn Tarek und Ahmed nochmal vors Tor kommen, dann müsst ihr sie stoppen. Zur Not fault sie, brüllte der Trainer. Genau, sagte Tom mit ernster Miene zu Mario. Die nehmen uns sonst den Platz in der Nationalmannschaft weg. Die zweite Halbzeit begann so, wie die erste geendet hatte. Es ging rauf und runter. Mario dirigierte sein Team, aber das ersehnte Siegtor wollte ihm nicht gelingen. Kurz vor Schluss hatte der FC Harding plötzlich eine riesige Konterchance und Ahmed rannte mit dem Ball aufs Tor zu. Mario rannte wie um sein Leben hinterher und er hörte, wie Tom schrie, stopp ihn! Mario gingen die Worte seines Trainers durch den Kopf und mit voller Wucht grätschte er in Richtung Ball und faulte Ahmed. Der ging im Strafraum zu Boden und blieb verletzt liegen. Vielleicht lassen wir offen,
wie es weitergeht, aber man kann schon ein bisschen sagen, es ist ein Buch, in dem es nicht nur so fies zugeht, sondern das auch davon handelt, wie man durch Fußball Freunde findet. Wie gesagt, es ist ein Bilderbuch, es ist dadurch auch für Nicht- und für Erstleser geeignet, aber wir haben auch gerade gehört, es geht hoch bis, ich denke auch ältere Kinder finden es sehr schön. Du hast es auch gelesen, Kasper, wie fandst du es denn?
Ja, auch da haben mir besonders die Bebilderungen sehr viel Spaß gemacht. Ich war auch überrascht, dass ich erfahren habe, wie Mario Götze Fußball spielen gelernt hat, nämlich mit einem Rock, weil er dann seine Füße nicht sehen konnte und dadurch ein besseres Ballgefühl bekommen hat. Und wenn man irgendwie weiß, dass es vielleicht auch ein bisschen die Geschichte von Mario Götze selbst ist und dass er sehr viel eigenen Beitrag dazu geleistet hat, ist es schon eine ganz tolle Sache.
Wir haben als letztes Buch auf der Kinderliste, Fußball verrückt, ein Sachbuch darüber, was du garantiert noch nicht über Fußball weißt, erschienen bei Dorling Kindersley. Und das Buch hat keinen einzelnen Autoren, es ist eine Verlagsarbeit, es hat ein ganzes Autoren- und Grafikerteam daran gearbeitet. Jonas, du hast ja selbst ein Sachbuch geschrieben, warum meinst du, kann man dafür auch gut ein ganzes Team brauchen?
Nächster Spruch fürs Phrasenschwein, Fußball ist eine Mannschaftssportart. Und da ist es sicherlich nicht so schlecht, wenn man als Team arbeitet. Auch ich habe ja auch ein Verlagsteam hinter und neben mir gehabt, die da auch nochmal irgendwie vielleicht Dinge reingegeben haben, an die ich selber nicht gedacht habe oder in die ich mich vielleicht sonst ein bisschen verrannt hätte. Also es hätte auch gut passieren können, dass eventuell dieses Sachbuch, was den Fußball allgemein behandeln soll, dann auf einmal sehr tendenziös in eine Richtung eines Vereins gegangen wäre. Das ist schon nicht schlecht, wenn da jemand dabei ist, der einem auch auf die Finger oder auf die Fußballschuhe schaut. Und jeder und jede interessiert ja irgendwie auch vielleicht ein anderer Aspekt des Themas Fußball, der ist ja unfassbar facettenreich und deshalb ist das sicherlich eine gute Variante, wenn man da als Team zusammen dran arbeitet.
Und in einem guten Sachbuch, und das ist auch so eins, gibt es ja auch nicht nur Text, den ein Autor geschrieben hat oder eine Autorin, sondern es gibt auch spannende Bilder und Grafiken und dafür gibt es natürlich auch eigene Experten, die darin besonders gut sind, die zu machen. Es ist ein Buch, in dem man einfach sehr, sehr vieles lernt. Man findet viele Fotos drin, Grafiken, Begriffe und Zahlen aus der Welt des Fußball. Verschiedene Schüsse werden erklärt. Man lernt die Aufgaben der einzelnen Spieler kennen, die einzelnen Spielsysteme. Also ein Buch, das einem rundum ein Wissen über Fußball vermittelt. Damit sind wir auch schon bei der Kinderliste durch. Wie geht es euch denn? Karin, hast du einen geheimnisvollen, geheimen Favoriten? Kann man da schon was sagen?
Ich habe einen, aber ich würde ihn nicht öffentlich sagen, weil ich glaube, das sollen wir jetzt nochmal der Jury überlassen.
Komm schon.
Wie geht's? Ihr beide seid nicht in der Jury. Habt ihr ein Buch, das euch besonders gut gefallen hat?
Also vielleicht hat man es ja schon rausgehört, dass ich einem Buch besonders zugewandt war. Also die Abenteuergeschichte hat mir sehr gut gefallen.
Bei dir, Jonas?
Ja, wenn schon wieder ein Sachbuch gewinnt, ist ja auch langweilig.
Dann kommen wir auf die Liste für die Jugendbücher. Das erste Buch auf dieser Liste heißt Asphaltfieber. Geschrieben hat das Michael Horini. Und Karin, du kennst den Autor sowieso besser. Ich glaube, du kannst noch mehr über ihn erzählen als ich. Der hat ja schon über andere Fußballer auch geschrieben. Ja.
Also Michael Horini ist erstmal ein sehr bekannter Sportredakteur der FAZ, kennt sich im Fußball also grandios aus und hat vor einigen Jahren ein Buch über die Boateng-Brüder geschrieben, was auch damals sehr gut ankam. Es wurde sogar im Unterricht mitbenutzt. Klett hat daraus noch so ein Unterrichtsmaterialien gemacht. Und dieses Buch, was er jetzt geschrieben hat, Asphaltfieber, ist so ein bisschen, würde ich sagen, der Hintergrund spielt eigentlich die Boateng-Brüder inoffiziell, weil es die kommen natürlich da drin nicht vor, aber ich denke, die Geschichte wird so ein bisschen reflektiert in einer in einer belletristischen Form dann.
Genau, es beginnt in Berlin-Neukölln. Dort lebt der 14-jährige Sammy, der nicht unbedingt das um sich hat, was man so eine heile Welt nennen könnte. Seine Mutter trinkt, sie kümmert sich wenig um ihn und seine Geschwister. Sein Vater ist abwesend, stattdessen hängen immer wieder irgendwelche Typen bei ihnen zu Hause herum. Und richtig glücklich ist Sammy eigentlich nur im sogenannten Käfig. So wird der eingezäunte Fußballplatz genannt. Und dort trainiert er mit seinem Verein, den Street Kings. In dem Buch kommt aber nicht nur Sammy vor, sondern auch Dani. Und auch Dani spielt dort gerne Fußball. Dani ist eigentlich aber ein ganz anderer Typ. Er ist das genaue Gegenteil von Sammy. Er wächst in einer Villa auf, in Berlin-Dahlem, in sehr behüteten Verhältnissen und kennt aber seinen leiblichen Vater ebenfalls nicht. Und er fällt durch seine Hautfarbe auf, die er von seinem leiblichen Vater geerbt hat. Die ist nämlich sehr dunkel. Beim Duell in Dahlem treffen die beiden aufeinander. Das klingt natürlich erstmal sehr konfliktreich, aber am Ende werden sie sich anfreunden. Es ist ein Jugendbuch. Ich würde sagen, es ist so ab 14 sehr gut lesbar, das sehr, sehr schön in unterschiedlichste Welten mitnimmt. Und Karin, magst du uns ein bisschen was draus vorlesen? Es ist wirklich, es ist sehr schön zu hören.
Ja, ich würde mal einen ganz kleinen Abschnitt nehmen. Vor dem mächtigen, von weißen Säulen gesäumten Clubhaus fühlte sich Sammy plötzlich klein und schwach. Dieses Gefühl begleitete ihn immer wieder, wenn er mit Neukölln 88 seinen vertrauten Kiez verließ. Aber er ließ sich nichts anmerken. Das hatte er trainiert. Wie viele Leute sind wir? Zu wenig, Dicker. Sind die Einzigen. Keine Ahnung, wo die anderen sind, sagte Seat. Geht gar nicht, Alter. Geht gar nicht, fluchte Sammy. Seat und Sammy klatschten sich vor dem Clubgelände von Blau-Weiß-Dahlem trotzig ab. Die beiden waren selbst schon 10 Minuten zu spät zum Treffpunkt gekommen, aber sonst war überhaupt noch niemand aus ihrem Team da. Ein Torwart und ein Mittelfeldspieler, das war nun definitiv zu wenig. Auch der Trainer fehlte. Hast du die Trikots dabei, Alter? Klar, Mann. Denkt doch sonst keiner dran. Kennst doch die Kanaken, sagte Seat und grinste. Seats Eltern hatten im ehemaligen Jugoslawien gelebt, ehe der Krieg sie nach Berlin vertrieben hatte. Seine Mutter stammte aus Bosnien, sein Vater war Serbe. Sie glaubten lange, demselben friedlichen Land zu entstammen. Als sie aber gemeinsam in Sarajevo für den Frieden auf die Straße gingen, bei dieser Demonstration die ersten Kugeln ihre besten Freunde durchlöcherten und das Blut danach immer weiter floss, ließen sie Jugoslawien in einer sternlosen Nacht hinter sich. Seat wurde ein paar Jahre später in Berlin geboren. Und wenn man ihn fragte, aus welchem Land er stammte, dann sagte Seat, Berlin. Alle aus der Mannschaft von Neukölln 88 hatten Wurzeln im Ausland. Sammy war der Einzige aus der Mannschaft, der deutsche Eltern hatte. Aber auch das bedeutete nichts. Denn sie kamen doch alle aus Berlin. Viel mehr als die Stadt und ihr Viertel kannten sie nicht. Und so erklärten sie alle Berlin zu ihrem Heimatland.
Das ist ein Thema, das wird uns durch die Jugendbücher noch öfter begleiten, die Frage nach Abstammung, die Frage nach Hautfarbe und wie sehr das im Fußball in der Mannschaft eine Rolle spielt oder vielleicht auch gar nicht. Du hast das Buch sehr, sehr gerne gelesen, Karin, warum denn?
Weil ich ja selbst als so Erwachsene, also es wirklich faszinierend fand, es ist wirklich sehr gut zu lesen. Es ist so, es spricht die Sprache der Jugend und es ist nicht aufgesetzt. Also das hat mir sehr gut gefallen.
Wir gehen weiter von dem Roman weg zu einem biografischen Buch, und das ist Manuel Neuer, das große Fanbuch von Ludwig Kammer, wieder im Werkstattverlag erschienen. Karin, Manuel Neuer sitzt ja auch in der Jury. Wie gehst du damit um, dass es jetzt auch ein Buch über ihn gibt, das bewertet werden soll? Darf er da mitstimmen?
Nein, da ist er natürlich ausgenommen, hat er auch von alleine gesagt. Also das wird er natürlich nicht beurteilen.
Genau, es ist ein Sachbuch, in dem man sehr viel über Manuel Neuer erfährt. Es gibt einzelne Kapitel, in denen er selber auch immer wieder zu Wort kommt, in denen es Bilder aus seiner gesamten Karriere gibt. Man erfährt etwas über seine Kindheit im Ruhrgebiet. Man erfährt, wie er in der Schule war, wie er auf die Gesamtschule wechselte, um mehr Zeit fürs Training zu haben. Dann kommt seine Ausbildung beim FC Schalke, der schwere Start beim FC Bayern. Also man geht so durch seine Fußballkarriere durch, und am Ende kann man auch ein Quiz lösen, was man denn alles über Manuel Neuer mitgenommen hat. Magst du uns ein bisschen was draus vorlesen, Karin?
Das war ein kleines Stückchen. Es geht um die Anfänge von ihm. In seiner ersten Saison bei den Schalker Profis 2005-06 ist der damals 19-jährige Neuer hinter Stammtorwart Frank Rost und Christopher Heimeroth die Nummer 3. Zweimal darf er in der Bundesliga auf der Bank sitzen, eingesetzt wird er nur in der Oberligamannschaft. Vor der nächsten Saison steht ein Wechsel zum 1. FC Köln im Raum. Doch da Heimeroth kurz vor Transferschluss zu Borussia Mönchengladbach geht, bleibt Neuer in Gelsenkirchen und steigt zur Nummer 2 hinter Rost auf. Sein erster Einsatz kommt schneller als erwartet. Rost verletzt sich im ersten Saisonspiel am Schienbein. Damit ist klar, dass es für Neuer am kommenden Samstag ernst wird. Der 19. August 2006 ist ein historisches Datum für den 20-jährigen Torwart. Im ausverkauften Stadion des Aufsteigers Alemannia Aachen läuft Neuer zum ersten Mal in der Bundesliga auf. Schalke muss nach einer roten Karte gegen Vladan Kristaljic über eine Stunde lang mit einem Mann weniger spielen. Trotzdem gewinnen die Königsblauen 1-0. Neuer zeigt einige gute Paraden, die beste gegen Aachens Christian Fjell. Auch Neuers zweites Spiel gegen Werder Bremen endet ohne Gegentor. Schalke siegt 2-0. Doch am nächsten Wochenende steht wieder Stammtorwart Rost zwischen den Pfosten, der seine Verletzung auskuriert hat.
Ja, ein Sachbuch über Manuel Neuer. Die Liste ist sehr bunt, wie wir merken. Das dritte Buch ist wieder völlig anders für Jugendliche. Es heißt Fußballstar, ein Traum wird wahr, von Fabian Lenk. Und es beginnt folgendermaßen. Da ist er. Zärtlich streichen deine Finger über das Papier. Endlich. Das Angebot. Dein Vertrag. Die Eintrittskarte in die große Welt des Fußballs. Dein Profivertrag für die erste Bundesliga. Ein Traum. Es ist ein Buch, das tatsächlich in dieser Du-Perspektive geschrieben ist, einen mitnimmt. Es geht eben los, man hat den Vertrag bekommen. Und es ist ein Buch, das einen dauernd vor Entscheidungen stellt. Ein Buch, durch das man sich selbst lesen muss, seinen Weg finden. Zuerst bekommt man diesen Vertrag ausgehändigt, der kommt mit der Post. Und es steht dann auch gleich der Vater in der Zimmertür, der sagt, super Kind, dann werde ich dich jetzt weiter beraten. Und man selbst steht vor der ersten großen Entscheidung, ist der Vater denn noch der beste Berater für einen oder soll man sich vielleicht lieber jemanden von außen holen? Und je nachdem, wie man sich entscheidet, kann man in diesem Buch weiterblättern, liest das nächste Kapitel und wird auch schon wieder vor die nächste Entscheidung gestellt, zum Beispiel, wo man denn dann wohnen soll. Soll man bei den Eltern bleiben oder soll man sich lieber eine Wohnung nehmen? Welche Freunde man findet? Ob man abends noch ausgeht oder lieber fit fürs nächste Spiel bleibt? Also es ist ein Abenteuerbuch, durch das man sich so durchlesen kann. Du fandst das ganz witzig, glaube ich, ne? Warum?
Weil es eigentlich auch quasi damit ein eigenes Spiel ist, ne? Und nicht so stringent und normal sozusagen verläuft, dass man vom Autoren vorgegeben bekommt, wie die Geschichte zu verlaufen hat, sondern einfach diesen spielerischen Charakter hat und dadurch vielleicht auch so ein bisschen interaktiv wird. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ganz gut ankommt bei der Jugend, weil es so ein bisschen auch in diesen Gaming-Charakter vielleicht reingeht, den ja viele sehr mögen. Und insofern finde ich das eine sehr spannende Sache. Unabhängig davon, von welchem Mädchen der die Fußball spielt, ist es nicht der Traum Fußballprofi zu werden. Insofern ist das natürlich dann nochmal ein ganz intensives Erlebnis.
Genau, dass man selbst durch dieses Buch tatsächlich miterleben kann und auch dabei natürlich Dinge erfährt, die man sonst vielleicht nicht erfahren würde. Das nächste Buch ist wieder ein Roman. Es heißt Tayo bleibt von Irene Magil und Andreas Schlüter. Das sind zwei Autoren, die beide in der Kinder- und Jugendbuchszene etabliert sind. Es ist ein Roman über Tayo, einen 16-jährigen Flüchtlingsjungen aus Nigeria, der versucht, sich in Deutschland zu integrieren. Das gelingt ihm auch. Es gelingt ihm einerseits durch Lisa, ein Mädchen, mit dem er sich anfreundet, das ihm beim Deutschlernen hilft. Und es gelingt ihm andererseits durchs Fußballspielen. Das ist also ein richtiger Jugendroman mit einer sehr aktuellen Problematik. Kaspar, du hast schon etwas mehr über Tayo gehört. Erzählst du uns davon?
Ja, ich muss zugeben, ich habe das Buch jetzt nicht komplett gelesen, aber mich hat es gleich mal interessiert, ob es diesen Spieler dann wirklich gibt. Und ich habe mal ein bisschen gegoogelt und interessant war ja, dass er die Geschichte wirklich real ist und passiert ist. Leider hat er da nicht die ganz durchschlagende Karriere hingelegt, sondern ist irgendwann in Buxtehude gelandet. Aber immerhin erscheint er noch sein Geld mit Fußball zu verdienen und er konnte bleiben, ja.
Das ähnliche Thema hat auch das letzte Buch auf der Jugendshortlist. Das sieht ganz anders aus. Magst du es mal hochheben? Es ist winzig. Es ist sehr, sehr klein. Trotzdem würde ich sagen, dieses Klein hat gar nicht unbedingt was damit zu tun, dass man einfach wenig lesen soll, sondern es ist einfach in sich eine sehr, sehr schöne Form. Das ist ein Buch mit sehr schönen Illustrationen. Und es nimmt einen mit in die Gedanken eines Spielers der deutschen Nationalmannschaft. Man taucht ein in diese Perspektive. Es ist auch ein Spieler mit einer dunklen Hautfarbe. Und es ist ein Buch, das nicht nur vom Fußball erzählt, sondern auch vom Fremdsein und vom Zuhause-Sein. Magst du ein bisschen was draus lesen, Jonas?
Das?
Als rechts. Hier? Mach, mach, mach! Es ist die aufgeregte Stimme des Assistenztrainers. Ich ziehe das Leibchen und das Aufwärmshirt aus, spüre die Luft und habe trotz der Hitze eine Gänsehaut. Dann streife ich mir das Nationaltrikot über. Schwarz und weiß ist es und es trägt meinen Namen. Es bleibt keine Zeit mehr, um mich ausgiebig warm zu machen. Eine Kamera sieht direkt zu mir, meine Hände schwitzen. In meinem Kopf hämmern die Gesänge der Fans und in meiner Brust schlägt mein Herz wie eine Maschine. Ich muss mich beruhigen. Ganz ruhig. Der Assistenztrainer winkt mich freundlich zu sich. Meine Beine federn und meine Knie sind weich, als wandelte ich wie ein Astronaut auf dem Mond. Ich habe für diesen einen Moment trainiert, geschwitzt und gelebt. Endlich trage ich das Trikot. Der Adler auf meiner Brust wendet den Kopf zu seinem rechten Flügel. Schwarzer Adler auf weißem Grund. Schwarz und weiß. Schwer liegt die Hand des Assistenztrainers auf meiner Schulter. Er erklärt mir die Laufwege. Wir haben das alles schon 100 Mal besprochen. Links vorn im Sturm werde ich spielen. Ich soll nach innen ziehen. Seine Stimme ist mächtig wie eine Diesellok. Das Stadion bebt, doch in mich dringen nur seine Worte. Alles klar? Ich sage, ja, alles klar. Der Trainer blickt kontrollierend zu uns. Seine Haare sind schwarz gefärbt wie sein Pulli, wie die Nacht dort oben unter den obersten Rängen hinter den Scheinwerfern. Er darf keine Schwäche zeigen. Die Menge will nur Stärke sehen. Er ist ernst. Ich bin es auch. Dieser Augenblick ist wichtig für uns. Jetzt ist alles wichtig. Ich blicke mit einem Auge auf die Stadionanzeige. Der Gegner führt mit 2:1. Es läuft die 69. Minute und die Zeit ist gegen uns. Die Menge schwenkt die schwarz-rot-goldenen Fahnen. Sie wehen für uns, denn wir sind die Mannschaft. Unsere Namen sind so verschieden und international wie die Menschen in dem Berliner Viertel, aus dem ich komme. Fußballer werden nicht reich geboren. Sie können reich werden, wenn sie sehr hart trainieren, wenn sie entdeckt werden und wenn sie gesund bleiben. Das war schon immer so und es wird immer so sein.
Du bist zwar nicht in der Jury, hast aber auch schon irgendwie für dieses Buch gewotet. Was gefällt dir daran so gut?
Genau, ich finde genau durch alleine schon diese paar Sätze und diese kurze und knappe Beschreibung auf den entscheidenden Momenten in einem Fußballstadion wird irgendwie deutlich, das zieht mich total rein. Also ich stehe dann da selber jetzt gerade an der Außenlinie und werde eingewechselt und das gefällt mir total gut. Wenn man hinbekommt, ohne zu großes Geschwurbel und zu viel links und rechts abgebiege, sondern genau die Momente festzuhalten, die in so einem Stadion passieren, nämlich die Geräuschkulisse, meinetwegen Gerüche, meinetwegen dann auch so eine Art Druck oder so, die einen auf einem lastet. Wenn man das so hinbekommt, das zusammenzufassen, dann darf das Buch auch gerne klein und dünn sein, weil das genau das Essentielle ist, finde ich. Und das finde ich stark. Abgesehen davon ist natürlich dieses Thema, verschiedene Kulturen, hast du eben schon gesagt, das ist ja bei sehr vielen dieser Bücher irgendwie Inhalt, aktueller denn je und insofern auch da sehr wichtig.
Ja, 10 ganz, ganz unterschiedliche Bücher. Eine letzte Frage an euch, wie findet ihr denn die Auswahl? Ich fange bei dir gleich an.
Ja, also warum gibt es eigentlich keine Titelverteidigung? Nee, war ein Scherz. Ich finde es super. Also ich finde es toll und vollkommen zu Recht sind diese Bücher jetzt auf diesem Tisch gelandet. Und es ist auch toll zu hören, dass es so viele spannende und gut geschriebene und lesenswerte Bücher zu dem Thema gibt. Insofern, ich finde es gut.
Ja, also mir hat auch gut gefallen, also was für unterschiedliche Ansätze für die Bücher es gibt, also von der klassischen Geschichte bis zu einer autobiografischen Geschichte, über auch diese Sache, wo man selbst sozusagen als Leser die Geschichte lenkt, interaktiv und einfach diese Bandbreite und diese Unterschiedlichkeit und aber auch mit ernsten Themen verbunden, also es zeigt eine ganz tolle Bandbreite und das hat mich überzeugt.
Ich bin über einen Punkt gestolpert, Karin, es sind nur Jungs in den Hauptrollen. Kommen denn Mädchen in Fußballbüchern überhaupt nicht vor?
Doch, es waren auch zwei, drei Titel waren dabei, wo auch Mädchen vorkommen. Aber die waren zum einen, ein Titel war nur für Mädchen geschrieben und das fand ich wirklich nicht sehr gut. Und die anderen, ja, die waren einfach nicht, sagen wir mal, qualitativ so, dass ich sagen würde, sie würden in diese Riege reinpassen.
Ja, vielen Dank an Karin Plötz, Kaspar Pflaum und Jonas Kusinowski. Das war die Shortlist für den Lesekicker, den Preis für das beste Fußballbuch des Jahres. Welches Kinderbuch und welches Jugendbuch diesen Preis gewinnt, erfahrt ihr am 4. Juni. Vielen Dank Ihnen und euch fürs Zuhören und viel Spaß beim Lesen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.